Während der ersten halben Million Jahre nach dem Urknall, ein Wimpernschlag in der 14 Milliarden Jahre währenden Zeitspanne kosmischer Geschichte, hatte die Materie im Universum bereits begonnen, sich zu Klumpen zusammenzuschließen, aus denen irgendwann Galaxienhaufen und Supergalaxienhaufen werden sollten. Aber der Kosmos verdoppelte seine Größe in der nächsten halben Million Jahre und wuchs danach immer weiter. Zwei konkurrierende Kräfte im Universum konnten sich einfach nicht einigen. Die Gravitation möchte, dass sich das Material verdichtet. Die Expansion will das Gegenteil, nämlich verdünnen. Wer seine Mathehausaufgaben gemacht hat, erkennt schnell, dass die Gravitation der gewöhnlichen Materie alleine diesen Kampf nicht gewinnen konnte. Sie bedurfte der Hilfe durch dunkle Materie, ohne die wir in einem Universum ohne Strukturen leben oder vielmehr nicht leben würden. Keine Galaxienhaufen, keine Galaxien, keine Sterne, keine Planeten, keine Menschen. Wie viel Gravitation durch dunkle Materie brauchte es dafür? Das Sechsfache dessen, was die gewöhnliche Materie allein zustande brachte. Genau die Menge, die wir im Universum messen. Diese Analyse verrät uns nicht, was dunkle Materie ist. Sie sagt uns nur, dass die Effekte der dunklen Materie real sind und auch beim besten Willen nicht der hellen Materie zugeschrieben werden können. Die dunkle Materie ist uns mithin Freund und Feind zugleich. Wir wissen absolut nicht, was es ist. Es nervt schon irgendwie. Aber wir brauchen sie unbedingt in unseren Berechnungen, um zu einer akkuraten Beschreibung des Universums zu kommen. Wir Wissenschaftler fühlen uns generell nicht wohl in unserer Haut, wenn wir unsere Berechnungen auf Konzepte stützen müssen, die wir nicht verstehen. Aber wenn es nicht anders geht, tun wir auch das. Und die dunkle Materie ist nicht unser erstes derartiges Abenteuer. Im 19. Jahrhundert maßen Wissenschaftler beispielsweise den Energieausstoß der Sonne und zeigten damit deren Auswirkungen auf unsere Jahreszeiten und das Klima, lange bevor irgendjemand wusste, dass diese Energie durch thermonukleare Fusion entsteht. Damals waren unter den besten Erklärungsversuchen Dinge, über die man heute nur noch lachen kann, etwa, dass die Sonne ein riesiger, brennender Brocken Kohle sei. Und ebenfalls im 19. Jahrhundert beobachteten wir Sterne, ermittelten ihre Spektren und klassifizierten sie, lange vor der Einführung der Quantenphysik im 20. Jahrhundert, die uns erst verständlich machte, wie es kommt, dass diese Spektren so aussehen, wie sie aussehen. Hartnäckige Skeptiker könnten die dunkle Materie von heute mit dem hypothetischen und inzwischen aus der Wissenschaft verabschiedeten Äther vergleichen, indem man im 19. Jahrhundert das gewichtslose, transparente und das Vakuum des Weltraums ausfüllende Medium vermutete, durch das sich Licht bewegt. Bis zu jenem berühmten Experiment, mit dem Albert Michelson und Edward Morley an der Case Western Reserve University 1887 in Cleveland das Gegenteil bewiesen, versicherten die Wissenschaftler, diesen Äther müsse es geben, ohne auch nur den kleinsten Nachweis für die Hypothese vorlegen zu können. Man nahm an, das Licht als Welle benötige ein Medium, über das es seine Energie transportieren kann, ganz ähnlich wie der Schall Luft oder eine andere Substanz braucht, um seine Wellen übertragen zu können. Aber das Licht scheint kein Problem damit zu haben, durch das Vakuum des Weltraums zu reisen, ganz ohne Medium, das es trägt. Im Unterschied zu Schallwellen, die aus Luftvibrationen bestehen, erkannte man Lichtwellen als sich selbst fortpflanzende Energiepakete, die keiner Hilfe bedurften.